Es ist ja so eine Sache, wenn man einen Filmpodcast macht oder sogar einen YouTube-Channel. Ich kriege am Tag, ich sag mal, zwischen 2 und 3 Dutzend Pressemitteilungen. Und hier und da ist auch immer mal wieder was sehr Persönliches dabei, wo mich eine PR-Agentur anschreibt, die meinen Content sehr gut kennt und weiß, was mich eigentlich interessiert oder was uns interessiert hier bei Nerd und Kultur, was Yves und mich interessiert. Und weist nochmal extra auf bestimmte Projekte hin, ob das nicht vielleicht doch etwas für unseren Podcast wäre, obwohl es auf den ersten Blick nicht so scheint. So zum Beispiel letztes Jahr zu Die Toten von Marnow, einer ARD-Serie, die erstmal an mir vorbeigegangen ist, von der ich nichts gehört hatte, obwohl sie mittlerweile preisgekrönt ist. Und ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass ich die übliche Absage-E-Mail zurückschreibe, nach dem Motto, ja, nett, danke für das Angebot, aber eigentlich ist nicht so unser Zielpublikum oder nicht die Art von Serien, die wir normalerweise besprechen. Nicht, weil es eine deutsche Serie ist, sondern weil es auf den ersten Blick nur eine weitere Krimiserie bei der ARD ist. Ich habe aber natürlich den Trailer angeschaut, weil ich nicht wie ein Blinder über sein Lieblingsporno über etwas reden will und etwas einfach absage. Ich schaue den Trailer an und ich wusste nach einer Minute, nö, darüber will ich reden. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mit dem Autor dieser Serie zu reden, dann erst recht. Und wenn dann noch eine zweite Staffel dazu kommt, die wieder mit Kritiken, mit positiven Kritiken überhäuft wird, dann habe ich erst recht Lust darauf. Ich habe es letztes Jahr schon hier im Podcast angekündigt. Jetzt ist es endlich soweit. Ich rede mit dem Autor und Creator der Serie Die Toten von Marnow, Holger Carsten Schmidt. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Es hat auch einen bestimmten Grund, warum du hier sein darfst. Also nicht nur, dass ich das Thema gut finde. Ich habe gemerkt, wenn ich anderen Leuten von dieser Serie berichtet habe, dann habe ich als Pitch, und du hast ihn jetzt vielleicht oder du magst ihn vielleicht, habe ich immer gesagt, ganz ehrlich, das ist ein bisschen das deutsche True Detective.
Ja, das ist natürlich eine Ehre.
es sind hochtrabende Worte, ich weiß. Aber ich finde, also mir ist kein besserer Vergleich eingefallen. Es ist wirklich so, dass ich teilweise das Gefühl hatte, ob es aus musikalischen Gründen ist, aus visuellen Gestaltungsgründen, ob es auch bei der Thematik teilweise ist, auch wie einige Folgen hitten, wie man so schön sagt. Da hatte ich schon diese Vibes und das war relativ ungewöhnlich. Und das sollte man gar nicht meinen, weil wenn ich dann die restliche Filmografie von dir anschaue, das sind ja viele Sachen, die habe ich gesehen. Und das sind in Anführungsstrichen auch die konventionellen Krimiserien, die man so kennt, die zwar pro Folge stark variieren, weil es in Wirklichkeit ja nicht einfach eine Serie ist, sondern es sind eigentlich Spielfilme, Fernsehfilme mit unterschiedlichen Tonalitäten, aber bekannten Teams. Zum Beispiel Starkes Team. Kann gar nicht zählen, wie viele Folgen ich davon gesehen habe. So viele sind es. Tatort hast du geschrieben. Das Remake von Der Seewolf ist mir sehr in Erinnerung geblieben, dass das ein großes Thema war, als es auf ProSieben, glaube ich, ausgestrahlt wurde. Und ich war noch sehr vertraut mit dem Original, als ich aufgewachsen bin. Deswegen war das auch sehr spannend, das zu verfolgen. Eine Serie von dir, die mir neulich erst noch mal vor die Flinte gelaufen ist, weil ich gedacht habe, okay, ich glaube, das muss ich gucken, das sieht gut aus. Nord by Nordwest. Allein schon, weil der Titel natürlich eine fantastische Hitchcock-Anspielung ist. Man kennt dich ja eigentlich. Oder wie empfindest du das?
Ja, mit zunehmendem Alter und mit der Anzahl der Projekte, an denen ich beteiligt war, desto mehr nimmt man mich wahr als einer aus der Crew hinter der Kamera. Mhm. Üblicherweise sind ja die Darsteller quasi unsere Aushängeschilder, das soll ja auch so sein. Und auf die Leute dahinter wird man, glaube ich, immer erst später aufmerksam. Auf die Drehbuchautoren ganz besonders spät. Ich musste zum Beispiel, glaube ich, mit Markus Imboden, Regisseur aus der Schweiz, sehr talentierter Mann, dem ich sehr gerne gearbeitet habe und arbeite, ich glaube, etwa 4 oder 5 Filme machen, bevor ich dann mal in einem Artikel erwähnt wurde. Mhm. Bis dahin war das alles Markus Schaffenskraft.
Das ist aber schon bei Die Toten von Marnow schon ein bisschen anders, weil eine Sache, die mir im Intro direkt aufgefallen ist, ist, dass da steht Created by Holger Carsten Schmidt. Das ist eine sehr amerikanische Herangehensweise zu sagen, eine Serie hat halt einen Creator, der dahinter steht, der nicht einfach der Showrunner einer TV-Produktion ist, sondern das Mastermind hinter allem und all die Drehbücher vielleicht sogar geschrieben hat oder den Writers Room geleitet hat. Bei dir kommt noch erschwerend dazu, dass du, bevor du Die Toten von Marnow als Serie umgesetzt hast, das Buch wurde vorher veröffentlicht. Ich weiß aber nicht, in welcher Reihenfolge das wirklich passiert ist. Weil ich glaube, ihr habt schon gedreht, da war das Buch noch gar nicht veröffentlicht. Kann das sein?
Die Sachen entstehen tatsächlich parallel. Also es gibt Dinge, von denen ich sage, dass ich sie, oder sagen wir anders, ich schreibe eine Art, für Leute, die das Drehbuchschreiben nicht so kennen, mhm. im Grunde eine Nacherzählung, wenn man so möchte, ein mhm. Aufsatz, eine mhm. Geschichte. Und bei Die Toten von Mano, bei 6x45 oder 3x90 Minuten entspricht das bei mir ungefähr 120 Seiten. Ja. Und diese 120 Seiten sind sowohl Grundlage eines ja. möglichen Romans als auch Grundlage ja. der Drehbücher. Ja. Mit diesem Fundament gehe ich in Drehbuchbesprechungen ja. und teile den Leuten Redaktion, Produktion, Regie mit, was ich im Drehbuch, was ich im Roman zu schreiben gedenke, welche Ideen ja. ich da habe. Mir ist aufgrund dessen, dass ich diesen Job jetzt seit 30 Jahren mache, natürlich klar, dass einige Dinge schon vom Etat oder einer Sendelänge im Film nicht so abzubilden sind wie im Roman, sodass man sich diese Drehbuchgespräche im Grunde als einen Austausch vorstellen kann von Roman und Drehbuch. Wenn ich eine gute Romanidee habe, mhm. die man sich nicht leisten kann finanziell, dann wird aber oft gemeinsam mit der Regie oder der Produktion und Redaktion geschaut, wie können wir eine günstige Lösung dafür im Film finden, ohne dass es billig wird. Und andersrum entstehen Fragen, zum Beispiel zu Figuren, innerhalb dieser Drehbuchgespräche, die mich wiederum triggern, das in einen Roman zu übernehmen und zu sagen, Mensch, das ist eine interessante Frage, das lohnt sich da mal ein bisschen nachzugraben. Und dabei ist ganz gleich, von wem dieser Einwurf kommt. Wenn es vom Praktikanten kommt oder ob es von der Regie kommt, ist es völlig egal. Die beste Idee hat da immer Vorfahrt. Das ist quasi die Prämisse. Und so befruchten sich beide gegenseitig. Und ich schreibe am Roman und ich schreibe am Drehbuch.
Ja, ich sag ja mal, Kunst ist was extrem Kollaboratives, was oft erst am Set entsteht und dann auch noch in der Post-Production entsteht und bei dir zusätzlich in Buch- und in Drehbuchform. Jetzt bin ich über die Drehbuchseiten, über die Seitenanzahl, die du gerade gesagt hast, gestolpert. 120 Seiten. Du meinst 120 Seiten Ausarbeitung der Geschichte. Jetzt müsste man ja dazu wissen, dass eine Drehbuchseite in der Regel eine Minute in Film oder Serie ist. Das ist ja so die Faustregel, die man in Hollywood immer anwendet. Ich nehme jetzt einfach mal an, im deutschen Fernsehen auch, weil wir haben ja mehr Buchstaben. Also wir benutzen ja gerne mehr Wörter, um etwas zu beschreiben, als im Englischen.
Ne? Ganz richtig, ja. Allerdings schreibe ich Times New Roman 1,5 Zeilen, 12 Punkte. Das bedeutet, 120 Seiten auf einzeilig runtergebrochen sind 80. Und das wären dann 80 Final Draft Seiten. Also um ein Software zu nennen, in der viele Drehbücher eben entworfen werden.
Fast alle, ja.
Das ist dann die Länge. Ich schreibe das sehr, sehr verbindlich. Ich schreibe auch normale Exposés, ob das jetzt Nordbahn Nordwest ist oder Seewolf oder whatever, sind bei mir mindestens 25 Seiten lang ein Exposé. Mhm. Also viele denken, dass es ein Treatment ist. Das stammt aus der Phase, als die Privaten in den 90ern Sat.1 RTL nicht schnell genug drehen konnten und einem alles aus den Händen gerissen hat, was noch nicht mal halb fertig war. Ja. Und dadurch konnte ich eben die Treatment-Phase überspringen und konnte der Sache einen zeitlichen Vorteil verschaffen. Und ich bin dieser Arbeitsweise im Grunde treu geblieben. Und das resultiert dann letztendlich in diesen 80 oder 120 Seiten Grundgerüst für so eine Miniserie.
Da muss ich jetzt mal ganz neugierig fragen, also ist dann sowas wie der Seewolf, was ja für die Privaten entstanden ist, dann nicht eine Auftragsarbeit gewesen, sondern es kam von dir aus, dass du das umsetzen willst?
Nein, das war eine Auftragsarbeit. Das kam damals von Hoffmann und Voges. Ja. Und als dann Gerd Kläuber, glaube ich, darauf aufmerksam wurde, dass man eine neue Seewolf-Adaption verfilmen möchte, hat er versucht, das zu verhindern, gerichtlich. Weil er an der Verfilmung mit Raimund Harmsdorf beteiligt war, damals, und für sich beanspruchte, dass nur noch er den Seewolf verfilmen darf, was natürlich eine gewisse Hybris ist und Ignoranz natürlich. Hat sich natürlich im Prozess nicht durchgesetzt und es war dann ein Wettlauf, wer schneller wird. Wir haben dann einfach weiterentwickelt und gedreht und waren eben vor denen draußen. Wir sind auch die einzige Adaption, die werktreu ist. Weder die Raimund Harmsdorf noch die ZDF-Verfilmung, der Herr Kläuber vorsaß, sind werkgetreu. Es ist vieles dazu erfunden worden in beiden Adaptionen. Mhm. Beim ProSieben Seewolf ist das Original Jack London.
Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, was werkgetreuer sein könnte. Ich muss jetzt nochmal blöd fragen, weil das zu lange bei mir her ist. Ist in beiden Werken oder in allen Werken das mit der Kartoffel drin?
Das zerquetscht. Ja, natürlich. Das ist ja eine ikonische Szene.
Das ist wirklich noch ikonisch aus dem Buch. Okay. Mhm.
Aber wir hatten zum Beispiel mit der Raimund-Harmsdorff-Verfilmung, hat man eben gesagt, man erzählt auch die Kindheitsgeschichte dieser beiden Männer, die auf dem Schiff aufeinander prallen. Die gibt es bei Jack London nicht. Die ist völlig erfunden worden. Man suggeriert also, hier treffen sich zwei alte Bekannte. Mhm. Das ist überhaupt nicht wahr. Bei Jack London treffen sich zwei Fremde. Und die ZDF-Verfilmung, wie gesagt, die Herr Kläuber dann angestrengt hat, da taucht dann plötzlich ein Bruder vom Seewolf auf, der eine Rolle spielt und der Rache nehmen möchte, existiert bei Jack London alles nicht.
Okay, na, deswegen die einzig Werkgetreue. Jetzt habe ich so viel über die Toten von Marnow schon so drumherum geredet und diesen plakativen Vergleich mit True Detective gemacht. Jetzt muss es ja aber abseits von den 120 Seiten ja schon mal einen Pitch gegeben haben, den berühmten Fahrstuhl-Pitch, den Drei-Sätze-Pitch, den du für das Projekt hattest. Und wenn du ihn nicht hattest, kannst du dir bestimmt einen aus dem Ärmel schütteln. Wie würdest du denn den Hörern da draußen jetzt sagen, worum es sich bei die Toten von Marnow eigentlich handelt?
Du sprichst von den Toten von Marnow 1 oder von 2?
Oh, vom ersten natürlich. Das zweite, das habe ich noch gar nicht dazu gesagt. Ich glaube, wir kommen hauptsächlich ohne Spoiler aus. Und wenn, werden wir das mal ganz groß sagen. Weil ich jetzt einfach davon ausgehe, dass viele von euch es noch nicht kennen. Und selbst wenn ihr es kennt, funktioniert es ja auch ohne Spoiler. Nee, ich rede vom ersten.
Gut, das kann ich sogar noch kürzer fassen. Mhm. Der NDR-Chef Frank Beckmann hat 2014 eine Miniserie bestellt über zwei abgründige Ermittler. Mhm. Das war das, womit ich losgezogen bin.
Aha.
Und es geht darum, hat mir großen Spaß gemacht, diesen zwei Personen ihren jeweils individuellen Abgrund zu schaffen, aus dem sich auch ihr Handeln ableitet. Mhm. Und gleichzeitig das Thema Recht und Gerechtigkeit und Gut und Böse in Frage zu stellen und in Grauschattierungen darzustellen. Hm. Darum geht es in Die Toten von Marnow.
Ja, ich kann ja schon mal sagen, also wenn ihr jetzt ganz kurz Die Toten von Marnow ausgetauscht hättet durch True Detective, wären wir jetzt auch wieder dort gelandet. Ihr seht, also ihr da draußen und du siehst, warum ich diesen Vergleich angestrengt habe. Das Ding ist, wenn ich das sehe, ich sehe die Abgründe. Ich habe mir das so extra notiert, hast du, glaube ich, auch gerade Abgründe gesagt, ne?
Ja.
Das drängt sich einfach auf. Ich sehe aber auch die Melancholie, weil es so schön gefilmt ist. Es sind auch oft diese ruhigen Landschaftsaufnahmen, die eben nicht ganz normal mit Horizont oben oder unten oder irgendwo in der Mitte, wenn man nicht so gut ist als Kameramann ist, sondern einfach so Drohnenaufnahmen von oben, die ineinander übergehen, in die Gesichter. Es ist schon fast wie das Intro von True Detective. Man muss auch sagen, Staffel 2 hat sogar ein Intro wie True Detective. Da sieht man es auch noch ein bisschen mehr. Es ist auch so ein bisschen diese Country-Musik ist, glaube ich, falsch, aber die Musik, die sowas Ländliches hat, sowas Melancholisches, es zieht einen fast in eine Neo-Western-Welt rein, so ein bisschen. Das aber mit den Bildern von Ostdeutschland. Die ja, gerade weil Ostdeutschland in der ersten Staffel ja auch an für sich einfach das Thema ist, oder ein Thema ist, gewinnt das so was Eigenes, was fernab von diesem Mundart-Lokalkolorit ist. Ich glaube, viele Serien oder auch Krimis, wenn sie in der Region spielen, nehmen als Gimmick halt irgendeinen Nebencharakter, der wirklich in dem Dialekt redet, und das war es eigentlich schon. Damit ist die Region abgegolten und der Rest spielt gar keine Rolle. Und die Toten von Marnow spielt die Gegend. Und die Geschichte, die deutsche Geschichte der Wende spielt eine große Rolle. Und das alles zusammengenommen mit den Abgründen, mit der Melodie, mit den Bildern, mit dem Fokus auf zwei Charakteren, deren Handeln eben durch diese Abgründe erklärt werden, hatte ich schon überall diese True Detective Vibes. Und das im positivsten Sinne. Es klingt jetzt die ganze Zeit so, als würde ich davon reden, dass du dir da alles zusammengeklaut hättest. Es ist so schön eigenständig und auch sehr deutsch im wahrsten Sinne des Wortes und damit was sehr Eigenes und trotzdem sehr authentisch. Das ist immer so ein eigener Punkt, über den man viel reden könnte bei der Serie. Es fühlt sich relativ authentisch an. Ich hatte sehr viele Momente, wo ich gedacht habe, ist das jetzt echte Polizeiarbeit? Es ist auf jeden Fall echtes menschliches Handeln. Und was passiert, und das war ich dann überrascht, als ich das gelesen habe, dass selbst der Fall der ersten Staffel, und damit können wir schon reingehen, es hat ein bisschen mit der Pharmaindustrie zu tun und was sie angestellt hat in der DDR, dass es auf wahren Begebenheiten beruht.
Ja, es beruht auf wahren Begebenheiten. Tatsächlich hatte ich den Auftrag bekommen, mir Gedanken zu machen über die beiden abgründigen Ermittler und habe dann zufällig genau 2014, das ist 10 Jahre her, ziemlich genau, einen Artikel im Spiegel gelesen über Medikamententests, an dem sich also westliche Firmen, europäische, auch die US-Amerikaner, für gutes Geld, für gute Devisen, Tests an ostdeutschen Probanden erkauft haben, wobei die ostdeutschen Mitbürger größtenteils überhaupt nicht wussten, dass sie moderne Versuchskaninchen darstellen. Das war also eine deutsch-deutsche Schweinerei. Und mit der kommt man also bei den Ermittlungen über einen Serienmörder, dessen Motiv man nicht kennt, immer näher, weil das die Quelle darstellt.
Ich muss ja dazu auch meine erste Überraschung sagen, in der Eröffnungsszene, die sehr, sehr gut ist in der ersten Staffel. Also es reicht, wenn ihr euch nur die erste Szene anschaut, damit ihr wisst, in welche Richtung das geht. Zu den Abgründen gehört ja übrigens auch Gewalt. Ob es gezeigte Gewalt ist oder die Gewalt im Nachhinein betrachtet, also die Tatorte zum Beispiel, die Leichen. Es ist relativ harter Tobak, die Serie. Und sie eigentlich machst du ja ganz am Anfang einen alten Sergio Leone-Trick. Das war der Vergleich, den ich im Kopf hatte. Das wissen jetzt vielleicht nicht viele, aber ich bin aufgewachsen mit einem Fahnder, also der Fahnder mit der Serie. Und Jörg Schüttauf war einer der Fahnder. Ich glaube, mehrere Leute haben den Fahnder gespielt, je nachdem, in welcher Epoche man eingeschaltet hat. Also ARD, ich glaube, war sogar Vorabendserie noch. Ich bin mir gar nicht sicher, war das ab 19 oder ab 20 Uhr. Es war auf jeden Fall eine lange, lange laufende Krimireihe. Und Jörg Schüttauf ist genau dafür bekannt. Und was Sergio Leone berühmterweise bei Spiel mir das Lied vom Tod gemacht hat, war, er hat Henry Fonda genommen, der Westernheld des klassischen Hollywood-Westerns war. Und er bringt direkt am Anfang ein Kind um. Und die Idee, die Sergio Leone dahinter hatte, ist, du siehst den Mord und dann geht die Kamera, also den Mord an einer Familie, ein Massaker an einer Familie, und die Kamera ist hinter Henry Fonda, der in einem coolen Staubmantel da steht und cool as fuck, um es mal so zu sagen, ein Massaker begeht. Die Kamera fährt um ihn herum, die Musik von Ennio Morricone haut rein und du schaust in die blauen Augen von Henry Fonda. Und das Publikum sollte denken, oh fuck, it's Henry Fonda. Und so ähnlich ging es mir als Jörg Schüttauf in dieser Serie, also als es mit ihm losgeht. War das ein beabsichtigter Effekt? Oder ist das einfach, okay, er war im Casting einfach der Beste?
Er war im Casting der Beste. Und übrigens hat Henry Fonda zwei braune Linsen mitgebracht. Weil ja, er dachte, es würde eher zu einem südeuropäischen Typen passen. Und Leone hat gesagt, wir wollen deine stahlblauen Augen sehen.
Ja, es war auch die Intention, ich bin hier der Böse, deswegen komme ich jetzt schwarz gekleidet und mit braunen Kontaktlinsen. Ja. Und Leone war ja, nee, wegen den blauen Augen habe ich dich.
Ja, genau.
Ja, ich hatte zumindest den Effekt bei Jörg Schüttauf, der für mich einer der ganz großen Rollen in der ersten Staffel ist. Das kann ich schon mal verraten. Wenn ich Leuten erzähle, ja, da ist dann ein Auftragskiller oder was auch immer, ne, um es mal ganz blöd zu umschreiben, weil so ist es nicht, so einfach ist es nicht. Aber ja, es ist eine Krimiserie und da gibt es einen Auftragskiller und dann würde ich schon direkt abschalten. So, ja, okay, Auftragskiller in Deutschland, alles klar. Und hier ist es aber plotmäßig sehr gut hergeleitet, wie passiert, was passiert.
Ich finde auch Jörg Schüttauf taucht ein paar der Filme auf, zu denen ich die Vorlagen schreiben durfte, ist so ein grundsympathischer Typ. Ich hatte auch mal Gelegenheit, ihn zu treffen. Ein grundsympathischer, geerdeter Typ. Das könnte so dein Nachbar sein, der dir hilft, irgendwie einen Zaun einzuflocken oder ich weiß nicht was. Das war die einzige Prämisse, die ich auch Andreas mitgegeben habe, zu sagen, dass uns bitte nicht irgend so ein fieses Gesicht nehmen, wo man schon weiß, oh je, wenn der nicht morgens zwei Kinder umbringt, fühlt er sich nicht wohl, sondern so einer, der uns überrascht mit seiner Boshaftigkeit. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, aber es gibt in Drive mit Ryan Gosling den Bösewicht, der lange darum gekämpft hat, diese Rolle zu bekommen. Und das ist auch so ein Du und Ich. Und wie er das spielt, diese bürgerliche Fassade und dann diese Boshaftigkeit. plötzlich auftaucht, ist viel erschreckender, mhm, finde ich, als ist eben auch Dramaturgie dann, wenn man so will, mhm, als von jemandem, von dem ich eh erwarte, dass der, mhm, nur Böses tut. Und in dem Sinne finde ich die Schüttauf-Besetzung echt klasse. Ich habe mich sehr gefreut.
Hast du The Killer gesehen von David Fincher auf Netflix?
Ja, habe ich gesehen.
Da fällt doch dieser schöne Satz, dass er sich bei seinem Outfit inspirieren hat lassen von deutschen Touristen.
Ja, habe ich gelesen.
Nur, dass halt Michael Fassbender in dem Outfit steckt. Aber an für sich, ja. Ich weiß noch, ich saß im Kino, ich habe den im Kino gesehen und die Leute haben gelacht an der Stelle, weil jeder Deutsche hat sich sofort ertappt gefühlt. Ja, stimmt, so sehen deutsche Touristen aus. Und so ein bisschen war das hier, dieser Jörg Schüttauf-Effekt war hier so ähnlich, weil er halt, wie du sagst, wie der Nachbar gekleidet ist, der aber Mallorca Urlaub macht. Und dass dann diese Abgründe da dahinter stecken, war eigentlich schon so Billy Bob Thornton-mäßig, wenn man an die erste Staffel Fargo denkt. Also siehst, ich mache sehr viele Querverweise auf zu amerikanischen, aber das fand ich so toll an der Serie, dass sie diesem amerikanischen Qualitätsfernsehenanspruch entsprach und nicht dem, wir brauchen Content fürs Fernsehenanspruch, so blöd es klingt. Also als großes Kompliment nochmal.
Dankeschön.
Plus, ich hab ein sehr großes Fame für Buddy-Movie-Elemente, weil Buddy-Cop-Movies sind mit eins meiner Lieblingsgenre, besonders wenn es noch Film-Noir-Anleihen hat. Und die Dynamik gibt das natürlich zwangsläufig her. Ich rede jetzt die ganze Zeit von Jörg Schütt auf. Aber ich muss ja wirklich herausstellen, wie gut ich Petra Schmidt-Staller und Sascha Alexander Gersack finde in dieser Serie. Also die haben mich aber sofort gekriegt. Gerade, und das ist auch toll an deinen Drehbüchern, weil so vieles Nonverbales passiert. Also nonverbales Storytelling. Man muss schon aufpassen. Das ist kein Second-Device-Serie. Man muss schon hingucken, weil es nicht ausgesprochen wird, immer, was Leute denken. Und es ist nicht so geschrieben, dass ich, wie soll ich sagen, ich müsste reinseppen. Es gibt ja diese Faustregel, die ich mir immer habe sagen lassen für deutsches Fernsehen. Es muss immer so geschrieben sein, dass man jederzeit reinseppen könnte. Und dann wird zum Glück der Plot noch mal zusammengefasst, damit ich weiter dranbleiben kann, weil sonst gehe ich wieder raus. Mir wurde das schon erzählt, dass das so eine Drehbuch-Direktive eigentlich ist. Und das ist bei dieser Serie überhaupt nicht der Fall. Ich muss sie wirklich von Anfang an gucken. Ich könnte sie als langgezogenen Film schauen. Durch die Cliffhanger hat es auch was Binge-Watchiges. Und dass ich dann die erste Staffel direkt auf Netflix gefunden habe, ich gehe jetzt einfach davon aus, die zweite kommt auch irgendwann, beide Staffeln mittlerweile wieder in der ARD-Mediathek. Aber das ist schon ein bisschen die Netflix-Formel eigentlich. Warst du dir darüber im Klaren, als du das geschrieben hast? War das die Absicht dahinter?
Nein, also das verfolge ich überhaupt nicht. Mhm. Irgendeine Absicht bei wem und was das werden könnte. Es muss mich einfach selbst sehr interessieren. Mhm. Als Drehbuchautor musst du manchmal eben nicht nur 3-4 Fassungen schreiben, sondern es gibt eben auch äußere Einflüsse oder auch Inkompetenzen, die dazu führen, dass du 10 Fassungen schreiben musst. Und wenn du die 10. nicht mit demselben Herzblut und derselben Leidenschaft schreibst wie die 1., dann bist du als Autor vielleicht nicht verloren, aber du hast eine extrem schlechte Zeit und willst das nie wieder machen. Ich habe das einmal gemacht, für Geld geschrieben, und ich mache das nie, nie, nie wieder. Mhm. Und ich hatte da in dem Sinne nichts vor Augen. Mich haben einfach ich wollte diese 2 Figuren erzählen, die ich mir ausgearbeitet hatte und die ich für mich sehr faszinierend finde. Und ich brauche dieses Faszinosum nicht, weil ich mich da selbst so toll finde, sondern um bei der Stange zu bleiben und zu sagen, ich will die in all ihren Schattierungen erzählen und ich möchte auch ein Publikum provozieren. Und natürlich kenne ich solche Ansagen, zu sagen, wir telegrafieren jetzt hier nochmal für die letzte Theaterreihe durch, um was es geht. Mhm. Horst, warum sind wir noch mal vorhin aus dem Knast ausgebrochen? Ja, wir wollten doch frei sein und so. Also sowas habe ich noch nie mitgemacht, mache ich nicht mit. Und ich verweigere mich dem tatsächlich. Das gibt es immer wieder, die Versuche. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn dann einer einen Film schaut, bei dem mein Drehbuch die Grundlage ist und nicht mitkommt, dann muss er halt sich konzentrieren und kann eben nicht nebenbei WhatsAppen oder bügeln. Das ist dann einfach so, das ist dann Pech. Ich habe keine Lust für das Publikum, dass das honoriert und gutiert, eben in diesen Wiederholungsmodus zu verfallen und diese Leute abzuschrecken und zu langweilen. Das hat so ein Format auch nicht verdient. Und das haben auch Leute wie Sascha Alexander und Petra Schmidt-Schaller nicht verdient.
Die das sehr, sehr authentisch spielen. Aber zum Thema Authentizität gleich mehr. Authentizität. du erinnerst mich gerade an einen Vergleich, den George R. R. Martin immer gerne macht. Er unterteilt Autoren in zwei Kategorien nur. Es gibt die Architekten, die Leute, die alles durchplanen, eine grobe Struktur haben und eigentlich wissen, wo sie hinwollen, im besten Sinne vielleicht sogar das Ende genau vor Augen haben. Und es gibt die Gärtner, es gibt die Leute, die diesen kleinen Samen der Geschichte pflanzen, ihn gießen und dann gucken, wohin sich da, wie diese Pflanze heranwächst und wie sie sich verästelt. Höre ich das richtig raus, dass du eher zur zweiten Kategorie gehörst?
Nee, ich bin Zweiter. Die Sache ist die, dass ich natürlich mir angucke und schaue, wo muss diese Geschichte enden? Was sind die Entwicklungsbögen der Figuren? An welchen Stationen mache ich halt? Wo ändert sich was? Wenn ich das nicht mache, bin ich, glaube ich, als Drehbuchautor im deutschen Fernsehmarkt definitiv verloren. Das, was du beschreibst, oder George R. R. Martin mit dem Samen und dem Wasser, sind sogenannte, im Roman würde man sagen, Bauchschreiber. Also ich bin in so einem Romanautorenforum, ich glaube, da sind wir so 50-50. Die einen sind die Architekten, die anderen sind die Bauchschreiber. Ich glaube, und ich mache das so, dass ich grob meine Maschen sehr grob stricke und bastel und ich weiß, wo es endet. Weil wenn du nicht weißt, wo du ankommen willst, dann bist du eigentlich lost. Es sei denn, du bist ein Genie und das bin ich nicht. Drehbuch ist 80% Handwerk meiner Meinung nach, das kann man erlernen. Und ich behalte aber die Maschen so weit, weil ich das auch vom Romanschreiben her kenne und auch vom Drehbuchschreiben. Plötzlich hat man eine Idee, obwohl man ja eigentlich alles besprochen hat, hat eine Idee und sagt, Mensch, jetzt machen wir hier einen Twist, was bedeutet denn das? Oder was ist denn jetzt plötzlich, wenn Beispiel Lona Ment, weiß man ja, ihre Familie lebt nicht mehr. Was ist, wenn sich rausstellt, das ist gar nicht wahr, was sie alles erzählt, sondern sie hat einfach irgendwann vergessen, dass sie die bei sommerlicher Hitze im Auto hat stecken lassen. Also solche Gedanken, ganz einfach, für die muss Platz sein in diesem architektonischen Bau. Sonst ist es zu eng.
Wenn das war übrigens kein Spoiler. Entschuldigung, da draußen. Das war kein Spoiler. Draußen. Das war super hypothetisch mit einer Anspielung auf die echte Handlung. So, sorry für die Unterbrechung.
Ja, also in dem Sinne bin ich da, glaube ich, bei, dass ich baue das so, dass ich zu einer Redaktion sagen kann, so kriegen wir das hier fertig in der Zeit zu dem Ende. Aber ich lasse mir Platz für gute Ideen.
Ich habe ja gesagt, das fühlt sich auch sehr authentisch an. Jetzt ist jetzt gerade bei Lona Ment ist ja eigentlich, ich sag mal, die Prämisse, warum es ihr so geht, wie es ihr geht, für mich gar nicht so greifbar. Aber die Lebensumstände, für die sie sich deswegen entschieden hat, ist sehr greifbar. Das macht es authentisch. Also die Lebensumstände sind bei ihr, dass sie in einem Wohnwagen lebt. Und den Wohnwagen aber auch, sie parkt ihn an Seen gerne. Weil sie gerne schwimmen geht, weil das die Momente ihrer Freiheit sind, weil der Wohnwagen vielleicht auch Freiheit und Unabhängigkeit von der Vergangenheit bedeutet oder zumindest ihr Werk, ihr Punkt ist, um das bisherige Leben zu verdrängen. Das macht es so authentisch, diese Entscheidung. Und bei Frank Elling ist es so, dass ich mich sehr dabei erwischt habe, dass seine Beziehung mit der Mutter, die ja mit der Handlung schon verwoben ist, aber nicht so wichtig ist für die Handlung, also für den Fall, ohne jetzt zu viel zu verraten, ein bisschen verwoben ist, aber nicht wichtig dafür. Es ist aber eine sehr authentische, erdende Beziehung, die ich so ähnlich, also ihr kennt das vielleicht auch aus dem Bekanntenkreis, wenn Altersdemenz einsetzt oder überhaupt einfach ein hohes Alter und Menschen nicht mehr geistig so bei sich sind, wie sie es früher eben waren und man das punktuell immer mitkriegt und auch punktuell es immer wieder vergisst. Wenn man immer wieder damit konfrontiert wird, dass die Person, die einem gegenüber sitzt, nicht mehr dieselbe ist wie vor 10 Jahren. Das sind sehr authentische kleine Momente, die diese Geschichte erden und erklären, warum die Figuren handeln, wie sie handeln. Hattest du auch, gab es dafür echte Inspiration in beiden Fällen oder woher kommt die Beobachtung?
Also die Demenz ist mit Sicherheit die meines verstorbenen Vaters gewesen. Elling ist jemand, für den das Leben okay ist, wenn er mit den Nachbarn grillen kann und ein Bier trinken kann, allen geht's gut. Vor allen Dingen seiner Frau, seiner Tochter und seiner Mutter, den drei wichtigen Frauen in seinem Leben. Und er wird deshalb auch in der Staffel 1 Geld annehmen, weil er sich Dinge leistet, die er sich eigentlich nicht leisten kann. Das dient dazu, dass ich diesen Mann nachvollziehbar mache, wenn er jetzt in der Minute 1 Geld nimmt. Für nichts, und ich weiß die Gründe nicht, denke ich erstmal, das ist ein schlechter Polizist, ein schlechter Mensch. So denke ich vielleicht, das ist ein schlechter Polizist, aber ich versuche, den Zuschauer hinzuprovozieren, dass der Verständnis dafür hat, damit ich ihn am Haken habe, auch wenn er es nicht richtig findet. Mhm. Dazu benötige ich diese drei Frauen. Noch darüber hinaus ist Christine Shaw, die Mutter verkörpert, oder die Figur an sich, also ohne mich jetzt, will mich jetzt nicht beweihräuchern selbst, sondern aber für mich erzählerisch ist die ein echter Joker, weil sie, teilweise gibt sie wirklich einen Unsinn von sich, aber ich sehe, wie der Elling trotzdem, trotz dieses Unsinns, sich um seine Mutter bemüht. Das rührt etwas in mir und ich glaube, es rührt etwas im Zuschauer. Man weiß, in diesem Mann klopft nicht das falsche Herz, das kann nicht sein, das würde er so mit dieser Mutter nicht umgehen. Und es ist ein Joker, weil sie Dinge in einer Klarheit plötzlich bringt, überraschend, was eine Zen-Weisheit sein kann, oder, und plötzlich den Elling nachdenklich macht. Also ich kann ihr jeden Satz zuschreiben, der mir einfällt, er passt immer. Und deshalb ist die ein echter Joker in der ersten Staffel.
Ja.
Und was die Lona Ment betrifft, so haben mich eigentlich Figuren fasziniert. Ich bin ja eigentlich fast eher über einen Film zum Schreiben gekommen. Mich hat sehr früh fasziniert, als ich das nachlas, die Figur des John Henry Holliday, der ist vielen bekannt als Doc Holliday, als ein Revolverschütze. Und der hat eigentlich mit 21 hochintelligent sein Doktor und sein Zahnarzt-Doktor gemacht. Und er hätte eigentlich eine große Karriere gehabt als Arzt, ich glaube Zahnarzt und Chirurg, irgendwie sowas. Und ist dann an TBC erkrankt, an Tuberkulose. Und er wusste, er wird nicht alt. Und man hat gesagt, geh in den Westen, wo das Klima nicht so feucht ist wie an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Und das hat er gemacht. Und ich fand faszinierend, dass dieser Mann irgendwann in ein Bett gestorben ist. Und ich habe nachgelesen, warum. Und es gibt eben die These, dass dieses Damoklesschwert seines quasi bevorstehenden Todes auch dazu geführt hat, dass er sehr gelassen in jedes Duell gegangen ist, dass er die Kugel vielleicht sogar gesucht hat und Ironie der Geschichte sie nicht gefunden hat, weil er vielleicht einfach seinen Tod herbeigesehnt hat. Und ich dachte mir, das ist eine sehr faszinierende Figur dramaturgisch. Jemand, der den Tod nicht mehr fürchtet, fürchtet keine Konsequenz mehr.
Ja.
Er fürchtet keine Folgen mehr. Was hält ihn daran, sich an Regeln, zivilisatorische Vereinbarungen zu halten, obwohl er sich nicht mehr daran halten müsste? Kurze Frage, lange Antwort, sorry. All das mündet in der Genese von Lona Ment, die nichts mehr zu fürchten hat und sich trotzdem gewissen Maximen oder gewissen Überzeugungen, das ist, glaube ich, das bessere Wort, unterwirft und sich ihnen entsprechend verhält. Das hat diese Figur für mich faszinierend gemacht.
Dann ist dein Doc-Holliday-Vergleich, wenn du noch auf Filme ansprichst, meinst du dann wahrscheinlich Val Kilmers Interpretation in Tombstone mit Kurt Russell?
Ja, die finde ich extrem gelungen. Finde Val Kilmer da großartig. Ich habe aber früh die gesehen mit Stacy Keach.
Die habe ich nicht gesehen.
Ja, das ist vielleicht auch eine Generationsfrage dann schon. Aber wie auch immer, mich hat die Figur eben fasziniert. Und letztendlich kann man sagen, dass John Henry Holliday ist im Grunde die Vorlage für Lona Ment.
Ja, ausgerechnet der Tod im Bett, der ja natürlich nochmal eine andere Ebene dazu kriegt in Tombstone, weil er nicht alleine im Bett ist. Ich weiß noch, dass ich habe den als Kind gesehen und der ist immer hängen geblieben bei mir, der Film. Und ich glaube, Val Kilmer hat auch eine Oscar-Nominierung dafür gekriegt, bin mir gar nicht sicher. Daher kommt auch der Satz, den man in anderen Filmen gerne immer wieder zitiert, dieses irgendwas mit Valentine, ich komme gerade nicht drauf, wenn er das Duell hat.
You are a Daisy.
Ja, Daisy. Also auch ein Blümchen, ja, Daisy ist Valentine. Fast. Ja, das ist auch sehr hängen geblieben. Das ist ein schöner Vergleich. Das passt ja zur Figur, dieses, den gesellschaftlichen, wie du gesagt hast, den gesellschaftlichen Normen nicht unbedingt entsprechen und trotzdem eine rechtschaffende Person zu sein.
Ja, sagen wir mal so, das wurde ja linear ausgestrahlt, die Toten von Marlon, aber gehen wir in die Mediathek. Und ich darf ja erzählen, was passiert, oder?
Ja.
Ja, okay, also sie wird ein Opfer von Jörg Schüttauf, der einfach die Gunst der Stunde nutzt und sie vergewaltigt, als sie hilflos ist. Und daraufhin kommt sie in das Zimmer, in dem sich Jörg Schüttauf mit Sascha Alexander Gersack befindet und schießt ihn über den Haufen. So, das war das Ende der ersten der zweiten Folge und daraufhin wurde die Mediathek gestürmt.
Das war schon in der zweiten Folge, wirklich?
Ja, es ist quasi sozusagen die Mitte der ganzen Staffel.
Ja, so, ja, sowas.
Ja, und daraufhin wurde die Mediathek gestürmt.
Gestürmt?
Ja, die Leute wollten nicht mehr warten, bis die lineare Ausstrahlung weitergeht. Die wollten wissen, wie es weitergeht.
Ja.
Weil Schüttlauf ist ja nicht tot dann. Und die Frage ist, was machen sie jetzt mit dem? Das haben die Leute nicht abwarten
wollen. Das wollen wir jetzt natürlich nicht auflösen. Das hört sich an wie ein harter Spoiler. Aber ich glaube, das kann man schon machen. Und das ist ein guter Punkt für die Charakterisierung. Das fand ich so spannend, die Entscheidung. Also ich bin ausgeflippt, als die Szene als sie in den Raum reinkommt. Ich war wirklich so, wow, das ist der Weg, den sie gehen. Oh mein Gott, das ist gut. Und dann natürlich das Dilemma, das daraus entsteht. Und die Auflösung dafür darf man ja wirklich nicht erzählen. Aber das ist natürlich ein Dilemma, wenn du als Polizist eben nicht rechtschaffend handelst, aber ein Gerechtigkeitsgefühl hast. Und es ist ja auch so, dass man als Zuschauer weiß, was hier richtig ist und weiß, was eigentlich rechtens ist. Und das ist ja auch ein Dilemma für den Zuschauer. Ja, wem drücke ich denn jetzt die Daumen? Wie machen wir das denn jetzt?
Genau.
Ich würde sogar so weit gehen, man hat auf einmal auch ein bisschen wieder Sympathien für einen Jörg Schüttauf, der in der Situation, der das Opfer ist. Dabei war er gerade noch der Täter und man hätte ihn am liebsten selbst erschossen. Das ist moralischer Zwiespalt. Ist ein durchgängiges Thema bei der Serie. Das macht die so spannend und greifbar. Ja. Ich habe mir, ja, wegen der Authentizität. Du hast auch noch mal gesagt, man muss sich ja diesen Figuren so ein bisschen annähern. Und der eine Punkt, wie du es gemacht hast, ist halt der Joker bei Elling. Und was mir aufgefallen ist, achtet mal darauf, ihr da draußen auch, bei vielen deutschen Serien, etwas, was mir immer ein bisschen sauer aufschlägt. Ich hatte, ich muss mich ein bisschen ausholen, ich habe mal bei einem Film, ich sag lieber nicht welchen, es war aber ein Veronika Ferris-Film, habe ich erst eine Aufnahmeleitung Praktikant gemacht, später war ich der Videooperator, der Regisseurin. Und ich kannte das Drehbuch. Und wenn ich das Drehbuch gelesen habe und habe das verglichen mit dem, was wir gedreht haben, habe ich da eine ganz große Diskrepanz verspürt. Da wurde die Wohnung, also grob, wie man es halt beim Drehbuch macht, die Wohnung beschrieben von Veronika Ferris' Figur. Und in meinem Kopf war das eine Wohnung, die sich sie und ihr Ehemann gemessen an ihren Berufen auch leisten können, in denen sie leben, eine gelebte Umgebung. In meinem Kopf sah das alles ganz anders aus, als wie wir es gedreht haben. Wie wir es gedreht haben, war in München in einem mietbaren Apartment, das eigentlich bewohnt war. Ein Loft, vielleicht die coolste Wohnung, in der ich jemals in meinem ganzen Leben war. Und ich habe wirklich diese Diskrepanz gespürt, dieses Hochglanzfernsehen, das wir hier gerade machen. Das Drehbuch fühlt sich doch gar nicht so an. Und die meisten anderen Drehorte, die wir hatten, waren geerdeter als dieses Loft. Und wir fangen bei Toten von Mano in der ersten Staffel. Wenn ich dann das Haus sehe von Elling, hatte ich auch erst kurz dieses Gefühl der Diskrepanz. Es sieht sehr gelebt aus, es sieht sehr authentisch aus. Gemessen daran, dass er Bundespolizist ist, hatte ich wirklich gedacht, das kann doch nicht sein. Das passt doch nicht. Hier ist doch gerade eine Diskrepanz in der Authentizität. Aber genau das, du hast ja von der Korruption schon geredet, genau das wird damit schon wieder erklärt. Irgendwann kommst du als Zuschauer auf den Trichter, ohne dass es jemand aussprechen muss. Ja, er kann sie sich auch, er kann sich diese Leben nicht leisten. Er kann sich, es gibt ja dieses Symbol, das du benutzt, des Swimmingpools. Der Swimmingpool mit, und ich wusste da gar nicht, dass es sowas gibt, mit der Gegenstromanlage. Ich kannte das gar nicht. Eine Gegenstromanlage kann er sich natürlich nicht leisten. Aber das ist ein Symptom für alles, was ihn umtreibt als Figur. Und es geht ja nicht darum, dass er seinen Swimmingpool upgraden will. Man merkt sehr schnell, es geht um was ganz anderes. Es geht um was ganz anderes, Zwischenmenschliches mit seiner Ehefrau. Und das macht es so greifbar, obwohl es auf den ersten Blick diesen Bruch der Authentizität gibt. Wie bist du auf so eine Idee gekommen?
Einfach aus dem Grundgedanken zu sagen, wie kann er sich diese drei Frauen erhalten? Und er versucht das bis auf seine Mutter eigentlich mit Geld. Er versucht sich seine Frau treu zu halten, indem er ihren Swimmingpool bauen lässt, den er sich überhaupt nie leisten kann. Und das ist natürlich völlig falsch. Sie wird nicht wegen eines blöden Pools bei ihm bleiben. Sie wird nicht bleiben, weil er Geld ausgibt. Und er tut der Tochter einen Gefallen, weil Väter Töchtern wahrscheinlich schwer Nein sagen können. Das macht's authentisch, aber er kann sich's überhaupt nicht leisten. Er muss dafür bitter, bitter bezahlen. Und im Grunde geht es darum, dass er eine Einsicht hat, dass er und seine Frau sich verändert haben. Mhm. Und dass er im Grunde statt aus der Rückhand in die Vorhand kommen muss, dass er nicht mehr reagiert, sondern agiert. Und das passiert ja auch gegen Ende, dass er begreift, dass all seine Versuche im Grunde albern und kindisch und unangemessen und unsouverän waren. Und dass er fällt dann eben eine sehr souveräne Entscheidung am Pool.
Aber es ist auch deswegen so authentisch, weil man vergleicht das automatisch mit seinem eigenen Leben. Also wer kennt das nicht? Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber wenn man spürt, dass eine Beziehung sich einem vielleicht sogar unausweichlichen Ende nähert oder man spürt zumindest, dass ein Bruch in dieser Beziehung ist, man versucht ja dagegen zu arbeiten. Man versucht, Mittel zu finden. Man macht sogar diese Shit-Tests. Man sagt der anderen, dem Gegenüber, ich liebe dich, nur um zu gucken, wie die Reaktion ist. Und ob das ich liebe dich der anderen Person noch ein echtes ist. Und selbst dieser Swimmingpool ist einer dieser vielen Shit-Tests eigentlich. Und das macht es automatisch so greifbar, egal wie das Haus aussieht.
Ja, klar. Und er merkt dann natürlich, dass als er die Gewissheit kriegt, dass seine Frau ihn betrügt, da drehen sich natürlich die ganzen Vorzeichen. Und auch als er erzwingt, dass sie zu ihm zurückkommt, sozusagen mit nicht ganz legalen Mitteln, weiß er, dass das natürlich nicht von Dauer ist.
Ja, wir wollen da nicht zu tief reingehen. Ich habe auch gesagt, Look and Feel der Serie finde ich besonders toll. Und was mir aufgefallen ist zwischen der ersten und zweiten Staffel, dass es einen sehr schönen visuellen Kontrast gibt. Das eine spielt eigentlich im Hochsommer, einem Badesommer, im wahrsten Sinne des Wortes, an einem Badesee zu großen Teilen, der auch wieder so richtig deutsch-echt anfühlt, sehr authentisch. Ich hatte wirklich das Gefühl, bei den Hälften der Nebenfiguren, die kenne ich alle. Ja. Den Leuten bin ich begegnet. Ne? Es sind auch keine Katalogmods, das sind Menschen, mit denen war man schon campen oder kennt man, dass sie campen gehen. Und das ist alles im Hochsommer und auch entsprechend gekleidet, entsprechend das Gemüt in den Momenten. Und die zweite Staffel spielt halt im Winter, im Schnee. Ist kalt, das Bild ist blaustichig, damit ich das auch noch mal so richtig spüre, dass es kalt ist. Ich mag diesen Kontrast sehr. Inwiefern war das so beabsichtigt? War das von Anfang an so eine Idee, wenn ich eine zweite Staffel mache, ist nicht nur die Handlung eine andere, nicht nur die Erzählebenen, wozu wir auch noch kommen, sind anders, sondern es ist auch optisch komplett anders.
Nein, das waren eigentlich äußere Umstände, die dazu geführt haben. Ah. Da blieb uns gar keine andere Wahl. Also wir waren das Mano 1 ist in der Mediathek das erfolgreichste fiktionale Programm. Wir haben dann knapp zusammen mit dem Linearen 20 Millionen Abrufe. Wir hatten nach der Ausstrahlung von Mano 1 knapp 15 Millionen Mediathekenabrufe. Das ist noch vor Babylon Berlin. Und dann passierte 14 Monate nichts. Und dann hat Kiepenheuer und Witsch, das ist mein Verlag, gesagt, wie sieht's denn aus mit Mano 2? Und da habe ich gesagt, ich hätte da ein paar Ideen. Und die habe ich dann gesammelt und dann fairerweise habe ich natürlich dem NDR Bescheid gesagt und der Produktionsfirma und habe gesagt, pass auf, ich schreibe jetzt hier einen Roman, Mano 2, und wenn ihr inhaltlich mitreden wollt, dann jetzt, weil sonst gibt es einen Roman und dann könnt ihr daran nichts mehr rumkritisieren, dann müsst ihr, wenn, dann den verfilmen, wie er ist. Und daraufhin habe ich ihm gesagt, ja gut, haben wir Lust zu, und dann hat man sich zusammengesetzt und dann ist das entstanden, was ich eingangs geschildert habe im Grunde. Und dann hat der NDR gesagt, wir machen das, aber es muss gedreht werden Ende nächsten Jahres. Und das bedeutete für mich dann, ich habe exakt 9 Monate Zeit für die Stoffentwicklung. Und das ist eng. Das heißt, ich konnte bei 6x45 konnte ich für jede dieser Drehbücher, diese 6 Drehbücher, konnte ich drei Fassungen schreiben. Also 18 Fassungen in 9 Monaten. Mehr ging einfach nicht. Und darauf musste ich dann auch mit Hilfe der Regie und auch Redaktion darauf einstimmen und sagen, wenn wir dieses Exposé, diese 120 Seiten, wenn ihr das jetzt abnehmt, dann wird das genau so sein. Es wird nichts mehr geändert. Man muss dazu vielleicht wissen, dass manchmal Drehbücher im redaktionellen Alltag dann erst in der dritten Fassung mal richtig gelesen werden. Und dann heißt es, können wir nicht alles ganz anders machen. Und oft geht dann viel kaputt und so weiter und so fort. Da diesen Luxus konnten wir uns dort nicht leisten. Das bedeutete also, dass alle ihre Konzentration voll auf diese 120 Seiten richten mussten, weil sonst wären wir mit der ganzen Nummer komplett gegen die Wand gefahren. Und aus diesen 9 Monaten resultierten, und dass man drehen muss, resultierte daraus, dass Drehbeginn, glaube ich, dann November war. Und entsprechend haben wir dann gesagt, okay, dann gehen wir jetzt im Winter. Sommer hatten wir schon, dann machen wir jetzt die Not zur Tugend. Das ist der ganz profane Grund.
Aber es ist eine schöne Tugend in dem Fall geworden. Hat das Buch sich dann auch dem angepasst? Ist das Buch dann auch im Winter?
Ja, es ist deshalb im Winter, weil ich im Buch, du hattest schon zwei Handlungsstränge, zwei Zeitebenen angesprochen. Mhm. Also Manu 2 spielt auf zwei Zeitebenen, die 14 Tage voneinander entfernt sind. Im Buch ist es, im Roman ist es, glaube ich, ein Monat, aber egal. Und im Film gibt es diverse visuelle Möglichkeiten, wie ich den Zuschauern signalisieren kann, du befindest dich auf Ebene 2 oder auf Ebene 1. Auch dann, wenn die Hauptdarsteller der beiden Ebenen nicht sofort im ersten Bild zu sehen sind. Mhm. Im Roman habe ich diese Möglichkeit nicht. Und ich habe mich dann im Roman dafür entschieden, den Beginn des Filmes auf Silvester zu legen. Das heißt, alle Ermittlungen davor auf der einen Ebene, die von Lona Ment und Frank Elling erzählt werden, enden am 31.12. Und alle Ermittlungen auf der zweiten Zeitebene spielen dann quasi im nächsten Jahr, sodass ich immer Monat und Jahr in der Kapitelüberschrift hinterlassen hat, damit die Leserschaft sich orientieren kann. Und deshalb habe ich das dort auch hingelegt, ja.
Ja, das ist sehr clever. Das ist wirklich sehr clever, weil das Jahr alleine, also man muss ja nicht mal so sehr auf den Monat oder auf den Tag achten, das Jahr alleine sagt dir, wo du gerade bist. Und in der Serie ist aber beides im Winter, weil es zeitlich ja sehr verengt ist dann, ne?
Ja,
ich muss gerade überlegen. War das so, ne? Also es war schon auch Winter in der zweiten Erzählebene.
Es sind 14 Tage liegen dazwischen.
Und nur 14 Tage, ach so, okay. Das ist übrigens eine künstlerisch extrem interessante Entscheidung. Also als ich das gelesen habe, die Prämisse der zweiten Staffel, so viel kann man sagen, es geht hauptsächlich um ein anderes Ermittlerduo, was übrigens wieder True Detective Vibes in mir ausgelöst hat. So, ganz so ist es ja in Wirklichkeit nicht. Es gibt halt zwei Erzählebenen. Und das Interessante bei einer Buddy-Movie-Konstellation, und dafür braucht es das Wort Comedy nicht, damit es dramaturgisch interessant bleibt, muss es ja trotzdem bei aller Sympathie, die Figuren untereinander haben können, muss es auch Reibungspunkte geben. Der Reibungspunkt in der ersten Staffel ist eben, dass Elling sich zu Korruption verleiten lässt. Oder ich weiß nicht, ob das ein Reibungspunkt ist, aber zumindest das ist der Konflikt, den beide jetzt zusammen lösen müssen. Was ich schon wieder fast interessant finde, weil sie ist ja gar nicht so, Lona ist ja gar nicht so, wie soll ich sagen, sie versteht ihn. Wie soll ich sagen? Sie versteht, wo er herkommt. Sie hilft ihm sofort, ohne zu viel zu hinterfragen. Man spürt, dass die seit Jahren zusammenarbeiten und beste Freunde sind. Nonverbal wieder. Und bei der zweiten Staffel ist es halt so, dass zwei Ermittler zusammenarbeiten müssen, die sich davor gar nicht kannten. Und die auch noch ein Geheimnis voreinander haben, um nicht zu viel zu verraten, was dann für eine Spannung sorgt. Auch dafür, dass man nicht weiß, wer von den beiden ist eigentlich die richtig handelnde Person, wer ist der Gute. Wenn man jetzt wirklich in Schwarz und Weiß denkt. Aber so ist es ja auch wieder nicht. Es ist nicht Schwarz und Weiß. Und es ist auch sehr tragisch.
Grau. Ja, gut, sie gehorchen ja jeder einem Herrn dahinter sozusagen. Und die Frage ist, diese beiden Herren spielen mit ihnen Schach? Und welcher der beiden Hintermänner hat die reine Weste, welcher nicht, im Grunde, ja.
Ich war mir auch zuerst nicht sicher. Also ich weiß nicht, wie beabsichtigt das von dir war. Es braucht nicht so lange, um zu wissen, welcher der beiden Herren zumindest der ist, der mehr shady ist. Die Frage ist nur, was macht das mit der Figur, die unter ihm arbeitet? Das ist die Frage für mich dann. Aber ganz am Anfang, also als dieser Twist, als dieser Plotpoint erreicht wird, ganz am Anfang war ich mir nicht sicher. Ich war mir nicht sicher, für wen soll ich jetzt routen? Inwiefern war das beabsichtigt?
Ja, klar war das beabsichtigt, dass man anfangs sagt, okay, wer ist hier, wer ist ein U-Boot? Also worum geht's überhaupt? Das wissen die ja am Anfang überhaupt nicht, worum es geht. Die sind mit 8 Leichen konfrontiert, 2 Leute liegen im Koma, das sind ihre Kollegen. Was ist passiert? Es gibt eine 12-jährige Augenzeugin, die auf der Flucht ist, die sich in Lebensgefahr befindet. Also überall Alarmsirenen, alle Unterlagen sind vernichtet worden. Was für ein großes Ding haben die Kollegen vorher angestoßen? Ich glaube, das ist eine Menge Informationen für die beiden, obwohl sie gar keine haben.
Auch hier wieder, ich mag das visuelle Storytelling daran, weil es geht ja um das 12-jährige Mädchen. Das ist der Anker in beiden, also wie soll ich sagen, es ist die Leitfigur, wenn man so möchte, für beide Story-Ebenen. Und damit man das als Zuschauer unterbewusst sofort unterscheiden kann, hat sie einmal eine rote und einmal eine gelbe Jacke.
Ja, genau. Ja, es verbindet die beiden Zeitebenen, werden durch dieses Mädchen verbunden. Ja.
Und die Trennung ist einem immer klar. Wenn es hier nicht durch das Wetter geht oder durch die Jahreszahl, dann ist es hier eben ein ganz simples Mittel, eine gelbe und eine rote Jacke. Farben, die nicht viel konträrer zueinander sein könnten. Eine Sache muss ich noch fragen, die mir jetzt wegen der Musik noch schnell aufgefallen ist. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Spielst du auch Videospiele?
Bitte?
Spielst du auch Videospiele?
Oh, das ist lange her.
Okay, dann ist es Zufall. Aber vielleicht kannst du mich aufklären, wo der Zufall herkommt. Und zwar wird irgendwann das Into Each Life Some Rain Must Fall gespielt. Und das ist ein ganz klassischer Song, den man aus der Fallout-Serie kennt. Das ist eine Videospielreihe. Da, ich glaube, in fast jedem der Teile ist das im Radio, läuft immer 50er-Jahre-Musik ab. Weil es so ein retrofuturistisches
ist. Ja, alles. Verstehe.
Und da kommt dieses Lied immer vor. Und dieses Lied hat halt schon was sehr Tragisches und gleichzeitig, wie soll ich sagen, was Heimeliges durch diesen Retrofuturismus, dadurch, dass es so retro ist. Und wie du das benutzt hast in der zweiten Staffel, war ein Moment, wo ich mir extra aufgeschrieben habe, ist das vielleicht aus Fallout? Ist das nicht eine Anspielung, aber davon inspiriert? Aber das ist dann wohl nicht der Fall.
Nee, da die Lorbeeren sind nicht meine. Das, glaube ich, ist sehr wahrscheinlich Andreas, unser Regisseur, der sehr an der Musikauswahl, der auch den Martin Tingwall reingenommen hat für die erste Staffel, der eigentlich früher vom Schnitt herkommt. Schnitt ist dann auch irgendwann ein Ton und so weiter. Ich denke, dass es daher kommt und der da sehr musikaffin unterwegs ist. Es kommt eher so, dass ich mir Sachen runterlade im App Store bei iTunes, auf die er mich dann quasi aufmerksam gemacht hat mit der ersten Staffel. Also das ist wirklich, ich will jetzt niemanden da übergehen, aber ich denke, das ist wirklich er, der das da ausgewählt hat.
Es ist auch wieder sehr amerikanisch, dass Populärmusik so eine Rolle spielt und gerne auch, wenn es in Richtung Credits geht oder in Richtung Montagen, dass man dann mit Musik arbeitet und eben nicht mit dem komponierten Score dafür. Auch wenn der hier sehr theme-lastig, also man hat, bin nicht so gut in Musik, ich würde die Melodie wiedererkennen, sagen wir es so. Wenn ich die Grundmelodie, die immer wieder über den Szenen liegt in beiden Staffeln, wenn ich die hören würde, würde ich sofort sagen, ah ja, Toten von Manu. Aber an für sich ist es sehr populärmusiklastig. Also das ist hauptsächlich eine Regieentscheidung und eine Schnittentscheidung.
Ja, würde ich so unterschreiben, ja.
Also es war nicht von dir angedacht dann auch, dass
Nein.
Es ist ja sehr amerikanisch, ne? Sopranos und so ist ja auch klassisches Autorenfilmer Fernsehen, wenn man so möchte, oder sehr Writers Room geprägt. David Chase, was er mit Sopranos gemacht hat, das ist nochmal richtig populär gemacht in Amerika. Dass gerade diese ganzen Streaming-Serien und vorher Pay-TV-Serien gerne auf Musik enden, damit sie dich mit so einem gewissen Feeling entlassen, ne? Und diesen Moment erzeugt ja die Serie.
Ja, aber bei zumindest bei der ersten Staffel war es ja so, dass Martin Tingwall im Grunde den Schlusssong geschrieben hat. Also da hätte ich mich gar nicht in der Auswahl hätte hinsetzen können, sondern im Grunde hat Andreas bei ihm bestellt, dass das hätte ich gerne. Und die
Der Schlusssong der zweiten Staffel? Der?
Nee, der ersten auf jeden Fall.
Der erste?
Nein, der ersten ist auf jeden Fall geschrieben und der zweiten auch. Ja, klar, das alles,
ja, doch,
was.
Ne?
Ja, das ist schon von Martin Tingwall komponiert.
Das klang nämlich auch so ein bisschen, als wäre das Thema noch so mit drin, so wie John Barry bei den James-Bond-Filmen. Also dass er das im Score noch so versteckt, das Lied, auf das er dann hinaus will. Ah ja, okay, das ist dann kein Zufall. Ich muss dich auch an der Stelle dann fragen, wo wir jetzt ein bisschen über die zweite Staffel geredet haben. Wie sieht's aus mit dem dritten Buch oder in der dritten Staffel? Ist das etwas, was irgendeine Rolle schon in deinem Leben spielt? Schreibst du dir manchmal auf Servietten Ideen für ein drittes Buch? Und wenn es dann noch einen Fernsehsender haben will, wieder der NDR, dann würdest du es denen auch noch geben?
Ja, also ich schreibe tatsächlich mit Füller und Papier tatsächlich die Sachen auf, weil das für mich was Sinnliches hat, statt am Rechner zu sitzen.
Ist übrigens witzig, dass du das sagst. Sorry, ich habe gerade seit neuestem erst, ich mal hier, ich habe einen Füller. Ich bin wieder auf Füller umgestiegen. Ja, der klassische Lamy Safari. Ich bin irgendwie um Black Friday rum, habe ich mir zum ersten Mal im Leben einen teuren Stift gegönnt. Weil ich mir wirklich gedacht habe, ich weiß nicht, Black Friday, ich kaufe gar nichts dieses Jahr. Und dann bin ich mir irgendwie auf die Idee gekommen, ich spiele so gerne mit Stiften, warum nicht mal einen guten Stift, der dann nur die Hälfte kostet? Und habe mir so einen 50-Euro-Stift für 20 € gekauft. Und das ist der beste Stift, den ich jemals in meinem Leben benutzt habe. Und ich habe dann wirklich 3 Tage lang YouTube-Videos gesehen zu Stiften. Und eine der Most Recommendations ist der klassische Lamy Safari aus der Schulzeit. Dass das für Füller fantastisch ist. Und ich schreibe gerade so viel, ich meine, du siehst es hier, guck mal hier, mein Notizbuch. Voll gekritzelt mit Füller. Ich komme mir vor wie in der Schule und ich liebe es. Ich weiß, was du meinst. Es macht was mit dir, wenn du es richtig schreibst.
Ja, tatsächlich, ja. Ja, das ist tatsächlich so. Aber was war jetzt die Frage?
Entschuldigung, ich lass mich davon leiten.
Nee, jetzt vergessen.
Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Ach,
ja, stimmt, ob du was auf die Wetten kritzelst.
Ja, genau, und um Manu 3 ging es, genau. Ja. Tatsächlich schreibe ich dann mir Sachen auf und klemme die hinter mich ans Board. Ich habe so eine Pinnwand hinter mir und eben Ordner. Also an die Pinnwand kommen immer die aktuellen Projekte. Ich habe so links und rechts so 6 Meter insgesamt. Mhm. Und das ist dann magnetisch mit so einer Magnetfarbe und klatscht das dann da ran. Mano 3, ja, da gibt es eine Offenheit beim Sender, auch bei der Produktionsfirma. Mhm. Ich habe tatsächlich am Montag ein Gespräch darüber. Ich habe da jetzt im Augenblick noch nicht so große Hoffnung.
Okay.
Zum einen mache ich dieses Jahr mal weniger, konzentriere mich auf den nächsten Lost in Fusetta-Roman und einen Nord bei Nordwest und möchte eigentlich mal frei haben, weil bisher habe ich eigentlich immer nur am Geburtstag meiner Frau und Weihnachten frei. Mhm. Und diese Frequenz an vielen Drehbüchern sorgt natürlich auch dafür, dass ich nicht viel ein anderes Leben habe und das soll sich jetzt zumindest mal dieses Jahr ändern. Das heißt, wenn es einen Mano 3 gibt, könnte ich erst 2026 daran arbeiten und dann brauchst du immer einen Vorlauf, bis es gedreht wird und dann noch einen, bis es gesendet wird. Und die andere Frage ist, ohne zu viel zu verraten für Mano 1, ich mache das mal fest an der Figur Luna Mend. Für mich, damit das Sinn hat und die Figuren nicht irgendwann statisch dastehen und man einfach nur einen weiteren Fall reinwirft, wie in einem Tatort, müssen die sich weiterentwickeln, irgendwo hin oder auch zurückentwickeln, aber irgendeine Entwicklung müssen sie machen. Und Lona war in der ersten Staffel im Grunde ein Zombie, eine wandelnde Tote, ohne jedes Leben, ohne musste Folgen nicht beachten, ihr war das alles gleichgültig. Ja. Und die Frage für die Staffel 2, und das ist eben, Entschuldigung, muss anders aufzäumen, Frank Beckmann hat eben damals bestellt, mach mir bitte eine Staffel über 2 abgründige Ermittler. Er hat nicht bestellt, mach mir bitte eine abgründige, erzähl uns 2 abgründige Ermittler über 3 Staffeln. Und wenn ich dann die Chance gehabt hätte, weite Bögen zu spannen, über 3 Staffeln, über 2 Staffeln, eigentlich den zweiten Beginn, den dritten Ende und so weiter. Ich hätte ein komplexes Konstrukt bauen können. So muss ich sehen, dass ich nie weiß, gibt es eine zweite Staffel, gibt es eine dritte. Ich muss sehen, das, was ich am Pulver habe, das, was wichtig ist für die Figuren, muss ich jetzt erzählen. Ich muss also in Staffel 1 zu einem gewissen Punkt, einem Endpunkt kommen für Lona und Elling, weil wenn ich keine zweite Staffel habe, wird es nie erzählt. Und daran krankt das so ein bisschen, das ganze System.
Ja.
Du hast eine erfolgreiche Staffel, ja, jetzt hätten wir gerne eine weitere. Weil niemand möchte das jetzt natürlich hinstellen und sagen, ich bestelle 3 Staffeln, dann wird die erste ein Flop. Und dann muss sich mal dafür antworten, dass er noch 2 weitere Flops bestellt hat. Bringt mich aber eben dazu, dass ich sage, ich verschieße das, was ich habe, logischerweise, weil ich die Miniserie so geil machen will, wie es irgend geht. So, und dann habe ich also eine Lona Mend erzählt, von der wir am Ende der ersten Staffel ganz zum Schluss erfahren, was sie eigentlich widerfahren ist. Und ihr Handeln im Nachhinein für uns, glaube ich, nachvollziehbar macht, also zumindest für mich nachvollziehbar. Ich verstehe die jetzt plötzlich. Und die Frage war für Staffel 2, was kann ich ihr geben, damit sie nicht statisch bleibt? Und nun ist diese Augenzeugin ja nicht aus Zufall ein Kind und 12 Jahre alt, sondern ich habe mir überlegt, wie kriege ich denn, um einen größtmöglichen Entwicklungsbogen zu haben, eine Frau, die alles verloren hat, was man sich vorstellen kann, den größten Verlust, den man sich vorstellen kann, wie kriege ich die zurück ins Leben? Weil das wäre eine entgegengesetzte Entwicklung. Und ich habe in diesem Mädchen die Chance gefunden, diese tote Frau ins Leben zurückzuküssen. Und das zu erzählen, diese Annäherung dieser beiden, auch erstmal der Reflex von ihr, dieses Kind bloß nicht zu nahe kommen zu lassen, das kann sie in einem Gefühlshaushalt mit ihrer Familie, die sie verloren hat, überhaupt nicht gebrauchen, bis sie das denn zulässt. Bis sie ihr Leben riskiert für dieses Kind. Das war für mich die größtmögliche Entwicklung dieser toten Frau. So, und wenn man jetzt sagt, ja, Herr Schmidt, jetzt wollen wir mal Staffel 3 machen. Was soll ich denn dann über Lona Mend erzählen? Ja, dann bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, naja, wenn es jetzt kommt, jetzt kann man natürlich dieses weiße Mädchen überfahren lassen. Dann hat sie wieder den Salat. Dann sagt meine Frau, das tust du natürlich nicht. Ja. Natürlich will ich das nicht machen. Also was kann ich erzählen über Lona Mend? Weil sonst, wenn wir Staffel 3 erzählen Und das mag im Publikum vielleicht verborgen bleiben, aber diese Entwicklung dieser Figuren dahinter sind der Nukleus der ganzen Sache.
Klar.
Und machen das reich oder eben nicht. Und wenn wir das nicht erzählen können, werden wir einen Abklatsch liefern. Und jeder wird am Ende, nachdem es konsumiert hat, sagen, ich hätte mir Staffel 3 immer gewünscht. Aber was ihr da gemacht habt, das war ein ganz blöder Abklatsch. Das hätte ihr immer lieber sein lassen sollen. Ihr hättet aufhören sollen, als es am geschicktesten war.
Ja.
Diese Stimmen werden dann kommen. Und ich werde Mano 3 nur anfassen, wenn ich relativ sicher bin, dass ich diese Stimmen zum Schweigen bringen kann.
Du hast was sehr Schönes angedeutet, was mir an der Serie so gefällt. Du hast schon mal gesagt, es hat viele Konsequenzen, was in dieser Serie passiert. Und ich finde vieles davon sehr konsequent zu Ende gedacht, in all seiner Grausamkeit und Tragik zu Ende gedacht. Es ist sehr konsequent. Trotzdem ist es sehr katharsisch am Ende beider Staffeln. Man könnte fast sagen, verallgemeinert, es ist ein Happy End. Das ist es natürlich nicht. Aber es ist gut für die Figuren, was am Ende passiert. So würde ich es sagen. Und genau das darfst du natürlich auch nicht kaputt machen mit der Idee für eine dritte. So, und ich denke an einen ganz anderen Vergleich. Wenn du jetzt so ein Art Sabbatical einlegst, was du jetzt gerade geschildert hast, ne? Also dass du mindestens 2025 ein bisschen zurückschraubst. Ich muss an der Arbeitsweise von Tarantino denken, um jetzt noch mal die Stiftmetapher aufzugreifen. Wenn er ein Drehbuch schreibt, er kauft sich das Papier und er verkauft sich eine Handvoll farbiger Stifte und setzt sich hin und sagt, das ist das Papier und das sind die Stifte, mit denen ich jetzt Inglourious Basterds schreibe. Und wenn das 10 Jahre dauert, das hat ja auch ewig gedauert, das Projekt war ewig in Entwicklung, hatte verschiedene Iterationen. Er hat auch dann irgendwann gemerkt, dass er an einem Punkt ankommt, wo er nicht weiß, wie er die Geschichte beenden soll. Er ist ein bisschen weniger Architekt, er ist ein bisschen mehr der Gärtner. Und er hat erzählt, dass er abends dann gerne noch mal in seinen beheizten Swimmingpool geht und sich treiben lässt und über Ideen nachdenkt. Eigentlich so ein bisschen wie das, was man Once Upon a Time in Hollywood sieht. Und bevor er ins Bett geht, schreibt er sich gerne auf, worüber er nachgedacht hat. Und dann am nächsten Tag mit einem frischen Kopf guckt er noch mal drauf, ob das der Punkt ist, der ihn zum Weiterschreiben bringt. Und was er sich eines Nachts aufgeschrieben hat und dann morgens entdeckt hat auf seinem Post-it, war: Hitler muss sterben. Es ist dieser eine Satz, der einen kompletten Film verändert hat und ihn weitergeführt hat. Er ist bis zu diesem Punkt gekommen bei Inglourious Basterds und dann wusste er nicht, wie er weitermachen soll. Es war nur dieser eine Satz: Hitler muss sterben. Und ich könnte mir vorstellen, oder ich wünsche es mir, dass du abends irgendwann auf einen Zettel schreibst: Lohnament muss oder Lohnament macht oder was auch immer. Was für dich so diesen Schuss einfach gibt, damit du weitermachen kannst, damit du eine Idee hast. Das wünsche ich mir jetzt.
Ja, das ist sehr nett, aber ja, wie gesagt, das werden vielleicht einige bedauern, wenn es das eben nicht geben wird, aber es macht keinen Sinn, wenn man da Mittelmaß abgibt, statt dann lieber zu sagen, lass uns neuen Ufern aufbrechen, lass uns eine neue Miniserie mit neuen Gestalten erzählen. Mhm. Also wie gesagt, das ist momentan noch in der Schwebe, man muss drüber nachdenken.
Man wäre auch jetzt unabhängig von ihr als Figur, wenn jetzt wieder über so eine interessante Prämisse, das haben wir noch gar nicht gesagt, in der zweiten Staffel geht es um Menschenhandel. Und auch hier wieder hat sich sehr authentisch angefühlt. Also kannst du vielleicht noch mal ganz kurz was zur Recherche erzählen. Aber auch gerade die Mechanismen, die waren mir neu, viele davon, und sie hören sich plausibel an. Das ist eine fantastische Prämisse, oder nicht Prämisse, sondern eine fantastische Idee für den Fall. Auch weil er sich dann sehr unterscheidet von dem Fall davor. Wäre, wenn du auf die richtige Idee stoßen würdest, könnte das dann auch in Mano 3 fließen? Oder sagst du, okay, nee, das nehme ich für eine andere Geschichte dann? Kannst du dir das vorstellen?
Und du meinst, wenn ich auf ein interessantes Recherchethema treffe, oder wie?
Ja.
Ja, also ich habe hier zufällig was.
Kann man das erzählen?
Ja, ich erzähle nicht zu viel davon, ich möchte es ja behalten.
Ja.
Das ist ein Artikel, der hängt hier seit 1,5 Jahren an meiner Pinnwand. Der beginnt so.
Ich guck's mir an. Darf ich es vorlesen?
Wir spüren, dass sie noch lebt. Ja?
Ja.
Vor 26 Jahren wurde die Dreijährige und so weiter und so fort.
Ja.
So, das hängt seit 1,5 Jahren hier und irgendwie letzten Monat hat das in meinem Hinterkopf gezündet.
Mhm.
Und ich habe jetzt Kiepenheuer und Witsch das Angebot gemacht, das als Roman zu machen. Und vielleicht machen wir daraus parallel auch einen Film. Ich werde das nächste Woche einem Produzenten vorstellen. Mhm. Mal schauen. Jedenfalls, da hat es massiv gezündet. Mhm. Hat eine Weile gedauert. Mhm. Also oft sind das einfach Sachen, die im Hinterkopf bei mir zumindest abhängen. Ich glaube, es geht vielen Autoren so, dass man irgendwann sagt, ja, über Nacht kam mir die Idee. Dabei hockt die da schon seit 2 Jahren. Eingekapselt in irgendwelchen Synapsen und hat dann ihr Coming-out sozusagen. Das wäre dann eine Prämisse, die mich anfeuern würde. Und die würde ich jetzt zum Beispiel eben nicht für Lohnament nehmen. Ich habe eine Idee für Lohnament, aber man muss eben gucken, ob sowas weit genug trägt. Und auch haben die Schauspieler ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Die müssen ja damit einverstanden sein, dass sie das spielen wollen. Das ist auch nicht einfach so vorauszusetzen. Das sind 2 ganz hochkarätige Schauspieler, die haben auch andere Angebote.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass es funktioniert. Und wenn wir jetzt gerade beim Schreiben sind, ich habe so einen Lieblingsrausschmeißer, den ich immer bei Interviews mit Autoren habe. Ja. Und zwar, weil ich ja selber sehr viele meiner Videos, meiner YouTube-Videos ja schreibe. Also sehr viele YouTube-Videos im Filmbereich sind ja, man tritt vor die Kamera und sagt irgendwas, wie man einen Film gefunden hat. Bei mir sind es ja wirklich Essays. Ich fühle mich immer noch, als würde ich immer noch studieren und immer noch jede Woche eine wissenschaftliche Arbeit abgeben. Es ist ein Graus manchmal für mich. Und etwas, was mich wirklich quält, sind Schreibblockaden. Es quält mich. Und ich lasse mir immer wieder von Freunden, aber auch von Leuten, die ich interviewe, die selbst Autoren sind, Tipps geben dafür. Nur ein Beispiel, 2 Beispiele, meine Lieblingsbeispiele. Chuck Palahniuk, der Fight Club geschrieben hat, oder auch die Vorlage für Fight Club, also er hat nicht den Film geschrieben, er hat den Roman geschrieben, hat mir den Tipp gegeben, man soll auf Partys gehen. Betrunkene Menschen erzählen einem die besten Geschichten. Und wenn man das weiß und Fight Club sieht, merkt man, aus wie vielen Anekdoten das eigentlich zusammengestückelt ist, die er sich wahrscheinlich von betrunkenen Leuten auf Partys hat erzählen lassen. So, das ist das eine, um Inspiration zu sammeln. Auch als Tipp an euch da draußen, an dich jetzt auch. Und das andere ist, Michael Waldron, der Loki geschrieben hat und lange Zeit Autor von Rick and Morty war. Michael Waldron hat mir gesagt, man soll beim ersten Draft alles von sich lassen und in dem Wissen das schreiben, dass 90% davon im Rewrite erst also 90% eines fertigen Drehbuchs entstehen erst im Rewrite. Und diese 10%, die man da schreibt, die schmeißt man sowieso weg. Deswegen kann man diese ganze Last, die man hat, einfach von sich lassen und drauf losschreiben. Was ist dein Geheimrezept für diese Schreibblockaden?
Also ich finde die beiden Rezepte schon ziemlich gut von den Kollegen. Es macht für mich beides Sinn, auch insbesondere dieses einfach losschreiben, weil das Thema erschleicht sich deines Bewusstseins schon irgendwann und kommt hervorgekrochen, bis du es entdeckst. Du schreibst auch teilweise ein Drehbuch in der ersten Fassung und merkst in der zweiten, ach Gott, das ist ja mein Thema überhaupt. Ja, das passiert durchaus. Ich habe was ganz Simples. Weil ich nicht weiterkomme, ich gehe auch hier die Wände hoch, weil es mich wahnsinnig nervt, nicht zu schreiben und irgendwo zu hängen. Versuche ich es erst mit einem alten Tipp. Ich habe also 2 Hinweise. Erst mit einem alten Tipp meines ersten Drehbuchdozenten, das war Wolfgang Kirchner, der hat für die Eltern das Spinnennetz geschrieben und sowas. Haben wir noch eine Minute?
Ja, ne, mach auch rein.
Ja, okay. Ich habe
Führ ruhig aus. Das spart mir Zeit später. Okay. Kannst so lange Tipps geben, wie du willst, zum Thema Schreiben.
Nein, ich muss es ja immer erklären. Ich hatte als Filmstudent im ersten Jahr Drehbuch, hatte ich eine Geschichte über einen Typen, der 400 Meter läuft. Und der hat einen sportlichen Rivalen. Und die mögen sich auch beide nicht. Und meine Idee war jetzt, in einem kurzen Pitch zu sagen, dieser sportliche Rivale, der spannt meinem Helden jetzt die Freundin aus, damit er eine richtig miese Zeit hat. Und der Wolfgang Kirchner nickte freundlich, der uns immer alle ganz behutsam behandelt und sagte dann zu mir, denk mal das Gegenteil. Und da habe ich gesagt, ja gut, das Gegenteil ist, das ist kein Rivale, das ist sein bester Freund. Und dann hat er gesagt, genau, und jetzt hast du ein Drama. Und genau das habe ich nie vergessen, der hat vollkommen recht gehabt. Die härtesten Schläge kommt für uns immer aus allernächster Nähe. Von da, wo wir sie nicht erwarten, weil dann treffen sie uns unvorbereitet. Wenn ich einen Feind vor mir habe, erwarte ich eh, dass er mir nur Übles will. Aber ein guter Freund. So, und damit hat er recht. Und diesen Satz beherzige ich heute noch, wenn ich irgendwo stecke. Sag ich, komm, wechsel die Perspektive, guckst dir aus 180 Grad an. Das ist das eine. Und das andere ist, ich gehe dann zu meiner Frau und sage, ich komme nicht weiter. Dann sagt sie, erzähl. Und dann erzähle ich das Problem und sehr oft endet es damit, dass sie den Mund aufmacht und ich sage, nee, danke, jetzt weiß ich schon. Also das reine Artikulieren dessen, woran ich hänge, hilft mir oft, das zu lösen. Das heißt, sprich mit jemandem drüber der sich ein bisschen mit Geschichten auskennt.
Das sind zwei fantastische Tipps. Denk mal das Gegenteil und erzähl. Das erzählt, das mache ich schon. Ich merke oft bei, wenn ich Videoideen habe, erzähle ich sie anderen Leuten, die davon nicht betroffen sind. Also nicht mal jemand, der auf das Video wartet oder so oder wissen will, was ich als nächstes mache, sondern ich erzähle ihm die Idee und dann merke ich schon beim Artikulieren, ist das etwas, was jemand anklicken würde oder nicht? Es gibt ja so eine schöne Dr. House-Folge. Ich weiß nicht, wie weit du damit bewandert bist. House MD ist, glaube ich, immer noch eine meiner Lieblingsserien of all time.
Ich schaue jede Serie genau eine Folge, weil ich die restliche Zeit arbeite tatsächlich. Es ist leider so, es ist unabhängig von der Qualität.
Ach, das sollte man gar nicht. Okay, aber hast du schon mal, von House hast du wahrscheinlich schon mal gehört,
ja, weil es
auf RTL so erfolgreich lief. Es gibt zwei Erkenntnisse dazu. Das eine ist, es ist in Wirklichkeit eine Sherlock-Holmes-Serie, was ich super interessant finde. Es ist eine Sherlock-Holmes-Adaption, deswegen House Holmes ist phonetisch ähnlich. Der beste Freund Wilson Watson, er wohnt sogar in 221B, nur damit es die letzten Leute kapiert haben. Super, das macht es so spannend, weil es in Wirklichkeit eine Krimiserie ist, aber versteckt als Arztserie.
Ja, verstehe.
Und er hat ja immer ein Team. Und anders als Sherlock Holmes hat er mit denen immer dieses Spitballing, ne, die Bälle hin und her werfen. Und selbst ein Supergenie wie Sherlock Holmes oder eben Dr. House, sie brauchen einen Gegenpart, mit dem sie dieses Artikulieren machen können, dieses Erzähl mal, um die Ideen hin und her zu werfen. Und das geht in der Serie sogar so weit, dass er sich irgendwann komplett von seinem Team entfremdet und niemanden hat, mit dem er reden kann, bezahlt er den Hausmeister, dass er sich die Ideen anhört. Und so kommt er erst auf Ideen. Aber die große Erkenntnis der Folge ist am Ende, wenn er es mit seinem Team gemacht hätte, wäre er schneller auf die Lösung gekommen. Mhm. Aber so hat er jemand anderen dafür bezahlt, dass dieses Erzähl passiert. Und das ist etwas, was mich nie ganz verlassen hat, der Gedanke, diese Conclusio. Du brauchst Menschen, und wenn sie dir nur zuhören. Und deswegen mag ich den Tipp sehr gerne. Denk mal das Gegenteil und erzähl. Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank.
Ja, ebenso.
Das hat mir sehr große Freude bereitet, Holger. Ich drück dir die Daumen. Ich hoffe auf eine neue Manu-Staffel. Wenn denn nicht so sein sollte, du hast ja ein interessantes anderes Projekt gerade in die Kamera gehalten. Ich werde Ausschau danach halten. Ist das der Arbeitstitel dann auch, der Titel des Artikels? Darf ich das fragen, damit ich weiß, wonach ich Ausschau halten muss?
Nee, du kannst ja so machen. Wenn das tatsächlich was werden sollte, kann ich dir eine kleine Notiz schicken.
Ja.
Und dann bist du frei, nachzuhaken oder auch nicht.
Oh, wunderbar. Mach mal genau das. Du hast meine E-Mail-Adresse. Ich höre von dir. Große Freude, dass wir sprechen konnten. Ich hoffe, ihr habt auch gerne zugehört. Nochmal Tipp. Die Toten von Mano, Staffel 1 und 2, beide in der ARD-Mediathek. Zweite Staffel heißt auch Finsteres Herz, was wieder ein richtiger Romantitel ist. Da lässt man die Zahlen weg. Da merkt man ein bisschen die Ursprünge. Und die erste Staffel könnt ihr auch auf Netflix schauen, wenn euch das lieber ist. Aber die Mediathek, für irgendwas zahlen wir ja die Rundfunkgebühren. Deswegen könnt ihr das da alle schauen. Große Empfehlung von mir. Wie gesagt, die ersten 20 Minuten reichen schon, um ein bisschen mit eurer Erwartungshaltung zu spielen. Vielen Dank. Und du arbeitest ja auch gerade noch an was anderem. Und hast du das gemeint?
Nee, das ist im Hinterkopf und das bereite ich jetzt vor. Ja.
Okay.
Ich arbeite noch an dem nächsten Roman Lost in Fuseta, der erscheint. Ich habe jetzt die Fahnen hier rumliegen, irgendwie 300 Seiten, die ich jetzt redigieren muss. Der kommt Anfang April raus. Lost in Fuseta, Lautlose Feinde ist Nummer 7. Der beliebte Lost in Fuseta-Reihe von G. Ribeiro. Dankeschön.
Vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Und ich habe jetzt leider kein passendes Schlusswort. Wir enden sehr gerne, enden wir mit Zitaten aus den Serien oder den Filmen, enden wir den Podcast, das irgendwie so als Schlusswort passt. Hast du jetzt im Kopf, kannst du aus dem Ärmel schütteln, einen Schlüsselsatz aus Die Toten von Mano, der sich als Podcastende anbieten würde?
Oh,
ne, ich weiß, dass das ich überrumpel dich jetzt damit.
Schön böse Frage.
Oder anders, ein Lieblingszitat.
Ja, nee, habe ich einige, aber das passt jetzt hier nicht.
Okay, pass auf, dann konstruiere ich jetzt was, passend zu deinen Schreibblockadvorschlägen, okay? Okay. Was auch immer ihr gedacht hattet, was Die Toten von Mano sein könnte, okay? Denkt mal das Gegenteil.